Ab auf die Insel heißt es heute bei uns. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Tadihou ist eine kleine französische Insel im Ärmelkanal in der Normandie. Sie ist keine 30 Hektar groß und hat doch jede Menge Sehenswertes zu bieten. Und noch etwas Besonderes, bei Ebbe ist Tadihou zu Fuß vom Festland erreichbar. Auch wenn man die Insel in einer Stunde umrunden kann, finden Besucher hier Gärten, ein Seemuseum, ein Fort, eine biologische Meeresstation und ein Naturschutzgebiet. Peter Kaiser hat das Eiland besucht.
Man kann vom Quai Vauban im normannischen Küstenstädtchen Saint-Vaast-la-Hougue bei Ebbe hinüber zur Insel Tadihou zu Fuß laufen. Tadihou ist gegenüber, nur etwa 45 Fußminuten entfernt. Ist aber Flut und man möchte zur Insel, muss man das Amphibienfahrzeug nehmen, das sich im Wasser wie ein gewöhnlicher Kutter präsentiert, an Land aber als Schiff auf Rädern. Per Schiff ist die Wikingerinsel Tadihou, das Wort setzt sich aus dem bretonischen Hu, vom Wasser umgebenes Land, und dem Eigennamen Tad zusammen, bei Flut in knapp 20 Minuten erreichbar. Am Quai dort winkt eine junge Frau.
So, Sie sind willkommen auf der Insel Tadihou. Mein Name ist Manuela. Ich bin Führerin hier.
Manuela ist eine von 25 Mitarbeitern, die den exotischen, den maritimen und den zeitgenössischen Garten, das Seemuseum, das Fort, das Naturschutzgebiet sowie das Restaurant mit dem neuen Zimmerhotel den Gästen zeigen. Und abends, wenn die maximal 500 Tagesbesucher die Insel wieder verlassen haben, viele dann zu Fuß, geht auch sie an den Austerntischen in der Bucht vorbei zum Städtchen Saint-Vaast-la-Hougue. Auf Tadihou leben nur wenige Menschen, denn
diese Insel ist nicht sehr groß. Sie erstreckt sich auf einer Fläche von 27 Hektar. Es ist ein Naturschutzgebiet. Es ist nur 700 Meter lang und 400 Meter breit. Es gibt viele Oysterbänke überall hier. Es gibt 250 Hektar von Oysterbänken. Es ist sehr wichtig hier für die Stadt Saint-Vaast. Saint-Vaast ist sehr berühmt für ihre Oystern. Die Oystern haben einen speziellen Geschmack. Man sagt, dass sie eine Haselnuss Geschmack haben.
Wofür sie bis nach Paris in den Feinschmecker-Restaurants hochgelobt und heiß begehrt sind, betont Manuela und weist den Weg.
Man kann die Insel zu Fuß erreichen. Man braucht nur 20 Minuten. Es ist sehr angenehm zu queren. Und unser Boot, Amphibienboot, kommt auch bei Ebbe mit Rädern. Radrädern, das ist ein bisschen original und die Besucher mögen dieses Schiff zu nehmen.
Tadihou hat eine wechselvolle, 300-jährige Geschichte. Erst war die Insel ein militärischer Stützpunkt. Im Jahr 1692 tobte hier in der Bataille von La Hogue eine Schlacht um das strategisch wichtige Seegebiet.
Es war eine starke Schlacht zwischen die Franzosen und eine englische-holländische Koalition.
Auswirkungen dieser Schlacht sind bis heute noch sicht- und spürbar, auch Hintergründe.
Es ist schwer zu segeln in unserer Gegend. Es gibt starke Strömungen. Zum Beispiel gibt es Le Rat Blanchard in La Hague. Es ist eine der stärksten Strömungen in Europa. Diese Schiffe, die zerstört wurden, wollten nach Britannien wieder segeln. 35 Schiffe konnten die Britannien erreichen, aber die anderen wollten hier bleiben. Und hier sind 11 Schiffe in der Nähe von Saint-Vaast geblieben. Und sie wurden verbrannt und versenkt 300 Jahre nach dem Schlacht. Haben Archäologen über den Schiffwracks getaucht und sie haben viele Objekte wieder gefunden. Mehr als 600 Gegenstände haben sie wieder gefunden. Und diese Objekte sind heutzutage in dem Museum. Diese Schiffe sind sehr groß. Sie könnten 60 Meter messen und sie könnten 900 Personen empfangen. Das sind sehr große Schiffe von Louis XIV.
Zwei Jahre nach der Schlacht baute der Festungsbaumeister des Sonnenkönigs Louis XIV, Sébastien Lepestre de Vauban, hier ein Fort, um den Hafen von Saint-Va künftig gegen englische Übergriffe zu schützen.
Hat der Architekt Vauban entschieden, zwei Türme zu bauen. Dieser Turm auf Saint-Va-la-Hougue und dieser Turm auf Tatillou. Und die beiden Türme sollten zusammen funktionieren. Es gibt da oben eine Terrasse für Kanonen. Man konnte 10 Kanonen hier stellen und 6 Kanonen auf die Terrasse, dieser Turm. Und die beiden sollten die Bucht von Saint-Va-la-Hougue schützen. Verstehen Sie? Und wir sind sehr stolz, weil diese beiden Türme sind jetzt auf der Liste der Weltkulturerbe. Das ist sehr wichtig für uns.
1992 eröffnete das Museum auf Tatihu, um Fundstücke der Schlacht den Besuchern zu präsentieren. Doch die Insel war mehr als nur Ort eines Gemetzels. Sie war auch eine Quarantäneinsel.
Zuerst war es für die Pest von Marseille und man hatte andere Epidemien später wie Gelbfieber und auch Cholera. Und man hat verschiedene Mauern hier. Sie können Schießscharten sehen, aber diese Schießscharten hatten kein militärisches Ziel. Sie erlaubten nur das Meer zu sehen.
Aus dem kleinen Krankenhaus für die Pestbefallenen wurde später eine Meeresforschungsanstalt der besonderen Art. Das ist sprachlich für Manuela etwas difficil. Darum hilft Savina, die mit nach Tatihu gekommen ist.
Le plancton est très important ici.
Plankton ist hier um Tatihu sehr wichtig, einfach weil die Gezeitenströme hier sehr stark sind. Man hat einen sehr großen Tidenunterschied zwischen Ebbe und Flut. Und man kann hier deshalb hervorragend Austern züchten auch. Es gibt viel Plankton, es ist eine reiche Gegend für Plankton. Und man kann auch gut diesen Plankton hier beobachten.
Die Forscher haben ein spezielles Gebäude errichtet. Das ist ein Salzwasserschloss. Es ist sehr original. Es erlaubte, Meereswasser zu pumpen und die Salzwasser sollte verschiedene Aquarien erfüllen. Und dieses Salzwasserschloss ist noch benutzt für unser Meereslabor heutzutage. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Tatihu von Deutschen besetzt, aber befreit ohne Zerstörung. Die Insel war isoliert und es gab hier ein Erziehungsheim für Jugendliche zwischen 1948 bis zum 1984. Jugendliche, die Probleme mit der Justiz hatten, sollten hier kommen, um eine Ausbildung zu machen. Und die Leute von Saint-Va erinnern noch an diese Epoche und sie sagen, dass wenn sie jung waren, ihre Eltern sagten sie, wenn du nicht artig bist, wirst du nach Tatihu geschickt.
Und Savina fügt hinzu.
Von 15 bis 18 Jahre waren die, die hierher geschickt wurden, alt. Und die sind schon mit dem Gesetz, wie du sagst, in Konflikt gekommen. Also sie haben geklaut oder vielleicht sogar jemanden umgebracht.
Und heutzutage ist nicht immer so. Man sagt, Kinder, wenn du artig bist, du wirst nach Tatihu gehen. Es ist eine Rekompense.
Ja, das ist eine Umkehrung. Ja.
Auch vor diesem Hintergrund, betont Manuela, war es anfangs nicht leicht, für Tatihu Werbung zu machen, damit Gäste kommen, um die Insel zu sehen.
Weil Leute von Saint-Va wollten nicht auf der Insel kommen. Warum? Was gibt es zu sehen hier? Man hat viel gearbeitet und jetzt kommen 63.000 Besucher jedes Jahr. Und man hat eine Aktivität während dem ganzen Jahr hier. Es gibt ein sehr berühmtes Festival hier während Sommer. Man wählt ein Datum, wo die Gezeiten sehr hoch sind. Und Leute kommen zu Fuß. Und während die Ebbe, sie hören Konzerte Das ist traditionelle Musik. Internationale Musiker sind eingeladen und die Atmosphäre ist sehr schön, weil wenn sie wegfahren, das Meer kommt zurück.
Eigentlich bewegt man im Gehen über Tatihu einen einzigen Gedanken permanent im Kopf herum. Was muss ich tun, um die Insel, die dazu noch im milden Golfstromklima liegt und leider im Staatsbesitz ist, kaufen zu können? Und schwingt diese Begehrlichkeit wie eine Art leise Hintergrundmusik beim Besuch mit, so wird spätestens dann daraus ein symphonischer Satz, wenn man den exotischen, den maritim und darauf den zeitgenössischen Garten hier betritt.
Man hat keinen Frost hier, das Klima ist sehr mild und dank den Mauern des Lazaretts ist es möglich, exotische Pflanzen zu haben. Sie haben eine Agave hier. Sehen Sie diese große Pflanze? Das ist hier der exotische Garten. Es gibt hier Lazarettpflanzen in einem thematischen Garten. Man nutzt spezielle Pflanzen wie Thymian, Salbei, Rosmarin und andere Pflanzen, die alte Pflanzen sind. Zum Beispiel La Rue, es ist nicht bekannt.
Die Gärten, dazu eine Werkstatt, in der Oldtimer-Sportboote restauriert werden, die Wehrtürme von Vauban, dazu das Meer drumherum. Wer hier ist, will bleiben. Und manchmal gelingt das sogar für einige Zeit.
Normalerweise ist es frei. Der letzte Schiff fährt nach Saint-Va um 18 Uhr. Und dann einige Leute bleiben hier, um zu übernachten. Das ist sehr ruhig. So, Toiletten.
Alles da.
Petit déjeuner dans le restaurant, in dem Restaurant gegenüber. Man kann nicht nur
essen.
Die Nacht verbringen. Es ist Minimum Halbpension.
Am Ende noch sagt Manuela, dass die Zukunft Tatihus ungewiss ist.
Sie konstatieren so eine Art Zyklus. Alle 1100 Jahre verändert sich der Meeresspiegel. Das bedeutet nicht unbedingt, dass er steigt. Der kann auch wieder absinken. Ja? Es kann sein, dass Tatihu verschwindet. Aber man könnte auch genauso gut sagen, wird der Ärmelkanal wieder zu einem Fluss.
Dann geht es zurück nach Saint-Va-la-Hoc, dieses Mal zu Fuß, weil Ebbe ist. Und wieder ist da die Überlegung, was so ein Inselchen für einen allein kosten würde. Schritt für Schritt kommt die Küste näher. Vorbei geht es an nassen Tischen, die aus der Flut aufgetaucht sind und nun in der Sonne stehen. Auf den Tischen liegen dunkle Austernsäcke. Natürlich lockt es mächtig, mal an den Austernsäcken zu rütteln. Bald wird das Meer wiederkommen und die Tische überspülen. Die grobmaschigen Säcke, die in der Küstensonne nicht weit von Saint-Va-la-Hoc, nun nahe des bretonischen Städtchens Concarneau, auf Eisentischen liegen, sind ebenfalls schwer, nass und litschig. Tischkultivierung nennt sich das Verfahren. Bis zu 5 Jahre dauert es, bis eine Auster aus europäischen Gewässern groß genug ist, damit sie verzehrt werden kann. Noch heute erinnern sich die Austernzüchter an das Virus, das vor fast 50 Jahren alle französischen Austernbestände dahinraffte. Hilfe kam aus Japan, wo man die pazifische Auster züchtete, die nun auch in Europa heimisch wurde. Doch die neue Austernart hat Nachteile. Hier in der Bucht von Pamphylique im Naturschutzreservat war einst die berühmte Austernzucht Napoleons III. Angesiedelt. Heute hat Arnaud Le Bossé, der Inhaber des Restaurants L'Amiral, bekannt aus den Kommissar Dupin-Krimis, hier seine Austernzucht.
Der Boden ist hier für die Austernzucht sehr günstig, weil man in einem solchen Milieu auch sehr viel Plankton finden wird. Und Plankton ist die Nahrung der Austern.
Pour l'alimentation des coquillages et crustacés.
Diese Landschaft wird sich in 6 Stunden total ändern. Es ist gerade Ebbe und wo wir gerade stehen, wird alles mit Meerwasser bedeckt sein. Und natürlich auch die Austern.
Geschickt öffnet nebenan Mitarbeiterin Beatrice für Kunden einige Austern. Die verzehren sie mit etwas Zitrone gleich an Ort und Stelle. Aktuell sehen sowohl die Austernliebhaber wie die Züchter mit Sorgen in die Zukunft.
Wir hatten in den letzten Jahren Probleme, besonders mit den grünen Algen hier. Auch wenn diese Bucht hier nicht so stark betroffen ist, weil es in der Umgebung ein Naturschutzgebiet gibt.
Bei den aktuellen Problemen, die mit Bakterien, dem Klimawandel, mit Nährstoffeinträgen aus der Landwirtschaft zu tun haben, werden Erinnerungen an eben dem Austernsterben in den 1970er Jahren wach. Da ersetzte die pazifische Auster mit dem Namen Gigas das europäische Pendant. Gigas kam aus den Seto-Inlandseen Japans. Die neue europäische Auster wächst langsam. Sie braucht nicht 4 Jahre bis zur Marktreife, wie der Artgenosse aus Fernost, sondern 5 bis 6 Jahre und ist zudem noch kleiner. Weil das Meerwasser sich verändert, das sie bei Flut überspült, ändert sich auch die Konsistenz des Austernfleisches, sagt Arnaud Le
Bosset.
Die Austern sehen milchig aus. Das liegt vermutlich an der Klimaerwärmung. Besonders im Sommer sind die Augen milchig, weil das Meerwasser wärmer ist. Und zudem weiß man auch nicht, wie der Küstenstrich sich verändern wird. Und generell, keiner weiß sowieso genau, wie stark die Klimaänderung sein wird.
Immer mehr leiden die Austernbestände unter Umweltgiften, Bakterien oder der klimawandelbedingten Versauerung der Meere, die die Austern am Schalenaufbau hindert. Die Lösung all dieser Probleme soll die sogenannte triploide Auster sein, die französische Forscher gezüchtet haben. Triploid meint mit 3 Chromosomensätzen und das hat zur Folge, dass diese Austern paarungsunfähig sind und darum auch das ganze Jahr verfügbar. Zudem sollen sie widerstandsfähiger sein. Doch beim letzten Austernmassensterben 2013 waren diese Triploide noch stärker betroffen als ihre genetisch unveränderten Artgenossen.
Diese Triploide sind nicht so meine Sache. Ich interessiere mich mehr für die natürlichen Austern.
Den Kunden jedenfalls hat es geschmeckt heute. Sie haben, wie immer geraten wird, die Austern mit dem Blick auf den Atlantik geschlürft. Um das Meer nicht nur zu sehen, sondern auch zu schmecken. Nicht nur damit es heute noch weiter den Austernliebhabern schmeckt, gibt es die Station Biologique in Concarneau. Schon vor 165 Jahren sorgte man sich um die Auster hier.
Die Station wurde 1859 gegründet, also in der Zeit des Zweiten Französischen Kaiserreiches Napoleons III. In dieser Zeit hatten die Wissenschaftler ein großes Interesse am Plankton, sowohl in Frankreich wie in Deutschland. Alle wollten die Ersten sein, die etwas Neues dabei entdecken. In diesem Zusammenhang wurde das Marinarium gegründet.
Das war eine ganz neue Welt, die sich eröffnete, sagt Lionel Fourassé. Dank des Fortschritts in der Mikroskopie suchte man neue Spezies. Und man stellte schnell fest, dass manche Planktonsorten als Plankton geboren waren, aber später sich veränderten. Etwa beim Hummer und Langusten. Und man hat sich auch für die Hummer- und Langustenzucht interessiert.
Hier etwa gibt es das, was wir Borloo nennen. Das ist eine Muschelsorte. Wir wissen, dass mit der Klimaänderung der Ozean immer saurer wird. Wir beobachten hier, wie dieses Tier darauf reagiert und wie es noch weiter Kalk produzieren wird. Das zum Beispiel ist ein Forschungsthema hier. Manche Spezies tauchen erst jetzt auf, andere verschwinden zum Beispiel. Das spielt natürlich eine Rolle in der Forschung.
Im Untergeschoss der 3 Stockwerke hohen, eher düsteren Station Biologique an der Nordspitze des Dörfchens Concarneau sind die Hummerlabore. Hier forscht der Meeresbiologe Lionel Fourassé sowohl an der Hummerzucht, die in unseren Tagen eine wichtige Rolle spielt, als auch an Muscheln. Doch es gibt weitere Forschungsthemen auf der Station Biologique de Concarneau, die die älteste noch aktive Meeresforschungsanlage der Welt ist. Über 40 Wissenschaftler, Dozenten, Ingenieure, Techniker, Doktoranden und Studenten lehren und forschen aktuell in den Bereichen Meeresbiologie und Ozeanographie. Dabei ist das Präparieren der Meerestiere ein wichtiges Thema, sagt Bernard Boulet, der leitende Präparator.
Weil durch die Präparation auch Haut und Zähne und alles konserviert wird. Das dient den Wissenschaftlern an den Museen, um immer wieder Proben zu nehmen, um zum Beispiel die DNA zu analysieren. Das geht im Nachhinein immer noch und auch als Referenz, woher die Tiere kamen.
In diesem Jahr feiert die Station das 165. Jubiläum. Ein beträchtliches Datum für eine Forschungseinrichtung dieser Art. Steht man heute im Besucher-Showroom Marinarium der Station Biologique, merkt man von den vielen Jahrzehnten nichts. Frisch und mit allen interaktiv-virtuellen Raffinessen wird der Besucher zur Meereswelt informiert. In den Stockwerken darüber und darunter wird Grundlagenforschung zu Stoffwechselvorgängen von marinen Organismen betrieben. Etwa von der deutschen Biologin Nalalie Schnell.
Also ich arbeite mit Fischen, an Fischen und mit einem Fokus auf die Fischlarven. Ich gucke mir an, welche Arten wir hier im Nordatlantik haben, aber auch wir haben eine große Kollektion aus dem Indopazifik und aus der Antarktis. Die muss bestimmt werden und das Bestimmen der Fischlarven ist oft sehr schwer, da die ganz anders ausschauen wie die adulten Tiere. Meiner Meinung nach oft sehr viel hübscher. Also das heißt, ich bestimme die Tiere und dann habe ich eine Methode, die hält die Tiere auf. Das heißt, da wird Muskulatur und Bindegewebe durchsichtig gemacht und dann färbe ich den Knochen rot an und den Knorpel blau. Damit kann ich mir das Skelett angucken und den Knorpel und wenn ich das bei Larven mache, kann ich mir damit die Entwicklung eines Skeletts angucken.
Bei Fischen, sagt die Meeresbiologin, ist man gerade daran herauszufinden, inwieweit sich der Klimawandel und die Ozeanversauerung tatsächlich auf die Fische und die Fischlarven auswirkt. Plankton spielt dabei eine zentrale Rolle.
Es gibt in Europa sehr viele Institute, die mit dem Plankton arbeiten und dementsprechend wissen müssen, wie ist die Zusammensetzung von Plankton. Und da die Fischlarven einen großen Teil im Plankton ausmachen, ist es wichtig, diese Tiere auch mitbestimmen zu können. Aber es ist eben eine Domäne, die ganz selten noch heutzutage gekonnt wird. Und dementsprechend, wir planen hier einen Kurs zu geben über die Bestimmung von Fischlarven. Das wird ein sehr, sehr wichtiger Ort sein, so einen Kurs anzubieten, europaweit oder weltweit sogar. Ich habe eine Kollaboration mit dem Geomar in Kiel. Die haben sehr große Projekte in Norwegen und in Schweden mit Mesokosmen, wo dann zwei Fischarten, Hering und Merlan aufgezogen werden unter Ozeanversauerung. Und da gucken wir uns an, also wie der Effekt auf Fischlarven ist. Es ist noch nicht ganz klar, weil normalerweise wird momentan angenommen, dass die adulten Tiere, es gibt keine Auswirkungen auf die adulten Tiere, die haben ein sehr gutes Säure-Base-Regulierungssystem. Das existiert aber in Fischlarven noch nicht. Und insofern nehmen wir an, dass es da unter Umständen schon Auswirkungen gibt.
Nalanie Schnells Kollege Samuel Iglesias wundert sich über die neuen Arten, die er hier seit 20 Jahren an der Küste beobachtet.
Seit ich an der Station arbeite, seit 20 Jahren, tauchen immer wieder Arten auf, die man normalerweise hier nicht kennt. Diese neuen Arten sind in sämtlichen Gruppen. Auch Tiefseefische tauchen auf einmal auf, die nicht hierher gehören. Die Definition einer invasiven Art ist die, dass die invasiven Arten die heimischen verdrängen. Und das sehe ich hier nicht, denn die Tiere, die hierher kommen, sind aus dem mediterranen Bereich. Und die sind grundsätzlich aus der gleichen Region, also es sind keine komplett anderen wie aus den Tropen oder so. Von daher gibt es hier die Verdrängung nicht, da sie den gleichen Stamm haben im Nordatlantik.
Entstand die Station Biologique de Concarneau einst nur, um die Gaumengenüsse der Meeresfrüchte-Liebhaber zu sichern und zu erhöhen, so ist sie heute wichtig beim Ringen um Erkenntnisse des Meeresraums. Und natürlich, wie dem Klimawandel in den Meeren zu begegnen ist. Denn je wärmer es wird und je mehr die Meeresspiegel ansteigen, umso gefährdeter sind Inseln wie Tatihu oder die normannischen und bretonischen Küsten und mit ihnen die Austern auf ihren Tischen davor.
Peter Kaiser war auf der Insel Tatihu unterwegs und hat die älteste Meeresforschungsanstalt der Welt besucht. Wenn Sie etwas verpasst haben, alle Sendungen finden Sie auch in der ARD Audiothek. Das war unterwegs. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.